Medien, Vielfalt, Thüringen. Ein Podcast der Thüringer Landesmedienanstalt.
Herzlich willkommen zur 22. Folge der TLM-Podcast-Reihe Medien, Vielfalt, Thüringen. Das ist unser Podcast von der Thüringer Landesmedienanstalt, in dem ich mich mit unterschiedlichsten Menschen aus der Medienbranche unterhalte. In der letzten Folge habe ich mich mit Marion Walzmann zum Beispiel, sie ist Mitglied des Europaparlaments, über aktuelle europäische Entwicklungen im Medienbereich, von EMFA über DSA bis hin zu Entwicklungen der künstlichen Intelligenz unterhalten. Heute geht es um was vielleicht eher Klassisches, nämlich um die Zukunft der Zeitung im ländlichen Raum. Bei mir ist Dr. Mindy Tröger. Herzlich willkommen, Frau Dr. Tröger.
Hallo.
Ich darf Sie hier ganz herzlich im Medienbildungszentrum in Gera begrüßen. Ich freue mich, dass wir beide heute diesen Podcast zusammen machen. Ich bin Kirsten Kramer und bevor wir ins Gespräch einsteigen, darf ich Ihnen Frau Tröger ein bisschen näher vorstellen. Im Moment, ganz aktuell, ist sie Stipendiatin an der Universität in Tübingen und erforscht die Treuhandgeschichte. Sie ist ursprünglich aus Berlin kommt, ist dort aufgewachsen, hat in Erfurt studiert, in Amerika promoviert, ist jetzt seit einigen Jahren schon als Medienkolumnistin für die Berliner Zeitung tätig und hat sich mit der Aufarbeitung ein bisschen der Medienwende in Ostdeutschland beschäftigt, mit Presse und mit Zeitungen explizit. Unser Thema ist deshalb ganz folgerichtig heute die Zukunft der Zeitung im ländlichen Raum. Ja, Ostzeitungen. Ostzeitungen ist ja so ein Begriff. 1990 nach der Wende gab es ganz viele, über 100, vielleicht sogar 120, die sich gegründet haben in der Nord-DDR. Wenn man sich heute so umguckt, ist gar nicht mehr so viel davon da. Was ist passiert? Warum gibt es zum Beispiel auch keine Ostpresse im Westen?
Ja, das ist eine lange Geschichte. Dazu habe ich ein Buch geschrieben. Also ich könnte jetzt hier ganz, ganz lange quasi erzählen. Und wenn man es zusammenfasst, kann man sagen, dass genau wie Sie sagten, es hat sich im Jahr 1990 haben sich ganz viele Zeitungen gegründet, die dann letztlich untergegangen sind, weil sie wirtschaftlich nicht rentabel waren. Und was wir heutzutage im Osten Deutschlands haben, ist viel Monopolisierung. Also interessanterweise sind viele Zeitungen, wir haben einige wenige westdeutschen Verlagen gehören, die damals diese Zeitungen schon im Jahr 1990, 1991 gekauft haben. Und das sind im Großen und Ganzen immer noch die ehemaligen SED-Bezirkszeitungen. Also wenn man sich quasi den Osten Deutschlands heute ansieht, dann sieht man, dass sich strukturell gar nicht so wirklich viel verändert hat, weil das, was letztlich zur Wendezeit eigentlich nachwachsen sollte oder wollte, dann durch den großen Wirtschaftsdruck, der sich ganz frühzeitig entwickelt hat, dem nicht standhalten konnten. Und deshalb sind viele damalige Lokalzeitungen wieder eingegangen.
Das ist ja besonders bedauerlich für den ländlichen Raum. Wir sind heute mal in Ostthüringen, in der Außenstelle der TLM in Gera. Hier haben wir ja ländlichen Raum und hier wären ja Lokalzeitungen eigentlich auch was Sinnvolles und Tolles, weil der ganz große Spot ja hier fehlt ein bisschen. Ne? Gera ist nun eine der größeren Städte in Thüringen, selbstverständlich. Aber was meinen Sie denn so? Welche Rolle spielen denn Lokalzeitungen heute noch oder hoffentlich vielleicht auch demnächst wieder für Gemeinschaften im ländlichen Raum? Oder auch welche Bedeutung haben lokale Nachrichtenquellen für politische Bildung und Partizipation in diesen Gebieten?
Na, grundsätzlich ist Lokalzeitung für die Gemeinden vor Ort, aber eben auch für die Demokratie im Ganzen unglaublich wichtig. Jetzt gucken wir uns Thüringen an und Thüringen hat nochmal eine ganz besondere Situation. Also wir haben in Thüringen drei große Zeitungen, die Thüringer Allgemeine, die Thüringer Landeszeitung und die OTZ, die es eben auch hier in Gera gibt. Und alle drei gehören einem westdeutschen Verlag, einer Verlagsgruppe, der Funke Mediengruppe und aus Essen. Und warum ist es nun diese Funke Mediengruppe, die diese drei großen quasi ein Monopol hat mit diesen großen Zeitungen in Thüringen? Das ist wieder im Jahr 1990, da ist damals die WATZ-Gruppe, das ist der Vorläufer der Funke Mediengruppe, nach Thüringen gekommen und hat diese drei Zeitungen gekauft, hat viel investiert in diese Zeitungen und die haben sich auch über Jahre gehalten. Also zum Beispiel die Thüringer Allgemeine Zeitung war eine ehemalige SED-Bezirkszeitung. Die hatten unglaublich hohe Auflagen, unglaublich viele Leserinnen, die jetzt nach 30 Jahren langsam auch wegsterben. Also wir haben über Jahrzehnte haben diese Zeitungen Profite generiert, die von der Watz-Gruppe dann eben auch abgeschöpft wurden. Und was aber häufig nicht passiert ist, ist, dass es Innovationen gab, also quasi Investitionen in die Zeitungen, vor allem im ländlichen Raum. Das heißt, dass große Verlagsgruppen dann, die wollen Geld damit machen, konnten sie auch machen und haben dieses Geld dann aber nicht reinvestiert. Und gerade eben jetzt hier auch in Gera, ja, oder auch sonst im ländlichen Raum in Thüringen, wurde dann häufig zentralisiert. Das heißt, es wurden Lokalredaktionen geschlossen. Es wurden häufig Büros zusammengeführt, um Geld zu sparen. Und was dann aber dadurch auch passiert ist, dass man keine jungen Leserinnen zum Beispiel anlockt, ja, dass die Zeitung gut genug gehalten wird, um sie am Laufen zu halten, aber gerade jetzt in Zeiten des Internets nicht gut genug, um die Leute aus den Regionen die Zeitung einen wichtigen Bestandteil für die Leute aus der Region zu machen. Und das ist verschlafen worden. Also das ist verschlafen worden von den Verlagen. Die sind halt mit ihrer Idee des Geschäftsmodells Zeitung, haben sie weiter fortgeführt und haben aber verpasst, quasi zu gucken, was braucht es an Innovation, um eine Zeitung und auch die Information von der Zeitung wichtig und am Laufen zu halten. Und warum und was ist nun genau eben auch wichtig für eine Lokalzeitung? Und Lokalzeitungen sind wichtig, weil man sonst die Informationen nirgendwo anders kriegen könnte und kriegen kann als in der regionalen Zeitung, lokalen Zeitung. Und deshalb ist die gerade eben auch in Thüringen, gerade zum Beispiel auch hier jetzt in Gera, so wichtig, zum Beispiel die OTZ zu haben.
Ist das jetzt ein Phänomen, was für diese nach der Wende hier gekauften Zeitungen durch westliche Verlage gilt? Oder gehen die denn anders mit ihren lokalen Zeitungen im Ruhrgebiet um, wenn wir bei der Funkgruppe bleiben?
Also wir hatten gerade ein Gespräch dazu, dass zum Beispiel Lokalzeitungen in Westdeutschland mehr Inhalt haben und zum Teil auch günstiger sind als die im Ostdeutschland. Eine Sache, die man durch Studien belegen kann, also da spreche ich jetzt eher aus den USA, wo ich ja promoviert habe, genau eben auch aufgrund dieses Themas, dass wenn ein Verlag aus der Region kommt, das heißt, dem Verlag ist auch wichtig, was in der Region passiert, die Berichterstattung auch nochmal anders ist. Wenn man jetzt einen großen Verlag hat, der quasi verschiedene Zeitungen in verschiedenen Regionen kauft, da geht es dann eher um das Geschäftsmodell. Und das hat dann eben auch Konsequenzen darauf, wie der Zeitung mit den Zeitungen inhaltlich auch, also was die Zeitungen inhaltlich liefern.
Also wenn ich quasi mit der Zeitung in der Region oder wenn die Zeitung mit der Region groß wird und alt wird, dann ist eine andere Verbundenheit da, als wenn man den Investor von außen hat. Ja, das kann ich verstehen. Das klingt logisch, aber wir haben es nun mal so, wie es ist. Und ich habe von Ihnen gehört, dass Sie sagen, dass eigentlich der Inhalt der Zeitung gar nicht so schlecht ist. Auch wahrscheinlich sogar auch der Inhalt der Zeitung hier, wobei ich von meinen persönlichen Empirie-Erfahrungen, wenn ich so nach Minden fahre und das mit in der Tageblatt aufschlage, da auch erstaunt bin, wie viel da drin steht im Vergleich zu dem, was ich hier an lokalen Informationen bekomme. Aber Sie sagen, zurückzukommen zu Ihrer Aussage, es ist zwar gut, aber es ist nicht gut genug für die sich ändernden Bedürfnisse. Ist das diese Generationenfrage, dass die Jugend in Anführungsstrichen natürlich keine Zeitung mehr liest oder was ist das?
Nein, da würde ich eher sagen, also dieses gut genug ist ein Wirtschaftsaspekt. Also dass man eine Zeitung am Laufen hält, indem man ihr Inhalte liefert, zum viel eben auch durch Pressemitteilungen, also die einfach günstiger sind, als einzelne Journalisten zu haben, die wirklich in die Gemeinden gehen und zu einzelnen Veranstaltungen gehen, über die berichten. Da ist es viel günstiger, wenn man einfach Pressemitteilungen nimmt, die geliefert werden, beziehungsweise einen Bericht dann in verschiedenen Zeitungen gleichzeitig veröffentlicht. Das ist Inhalt und der ist auch gut genug. Was ich meine mit nicht gut genug, heißt, dass eine Zeitung auch wirklich ein Ort ist, heutzutage würde man sagen, eine Plattform ist, also ein Ort, an dem sich Menschen treffen und mit dem sie sich identifizieren. Und das, glaube ich, wird von Lokalzeitungen heute häufig nicht mehr geleistet, was sie auch einfach nicht leisten kann, wenn es die Ressourcen dafür nicht gibt. Deshalb würde ich das gar nicht sagen, dass es jetzt ein Generationenproblem unbedingt ist. Also junge Menschen waren noch nie die Ersten, die Zeitungen abonniert haben, sondern es ist ein Problem, was sich wirtschaftlich bedingt, weil einfach Zeitungen Profit bzw. Gewinne machen müssen. Und es ist innovationsbedingt. Also, dass wir in Zeiten der Digitalisierung nochmal anders, wir haben andere Möglichkeiten und wir haben aber auch andere Zwänge. Und da müssen Verlage und eben auch Lokalzeitungen umdenken oder können, weil mit sehr großer Wahrscheinlichkeit die Lokalzeitung in Zukunft digital sein wird, auch wenn es da große Bedenken gibt.
Wohin müssten die Verlage denn denken? Was müsste man denn anders machen? Haben Sie ein Rezept? Also ich meine, es ist natürlich, ja. Wenn Sie ein Rezept haben, werden Sie das auch bestimmt gewinnbringend vermarkten. Aber vielleicht lassen Sie ein bisschen schauen. Genau. Was könnte man denn machen? Was müsste man denn einem Verlag raten? Außer vielleicht hier sich bodenständig anzusiedeln, aber ja. So für die Inhalte betreffend.
Man müsste Dinge raten, die sie definitiv nicht hören wollen. Also grundsätzlich gibt es dazu natürlich ganz, ganz viel Forschung auch. Und es gibt viele Projekte, die sich genau mit dieser Frage auseinandersetzen. Weil wenn wir an Zeit denken, denken wir häufig an, was Sie, ich glaube, Sie sagten von Altbacken. Oder es ist es ja nicht. Eine Zeitung letztlich steht für einen Ort, an dem es Informationen gibt und an dem sich Menschen austauschen und an dem sie Informationen zu der Region kriegen, in der sie leben, die sie sonst nirgendwo sonst kriegen würden. Was man machen müsste, was Verlage auch tun müssten, ist genau eben das Gegenteil dessen, was sie in den letzten Jahrzehnten getan haben. Also Anfang der 1990er haben sie viel in ostdeutsche Zeitungen investiert, in Technik, in Journalistinnen, in die Infrastruktur und haben dann die nächsten Jahrzehnte quasi wirklich auch gute Gewinne mit erzielt und haben diese abgeschöpft. Was sie jetzt machen müssten, ist genau das Gegenteil, nämlich es nicht einfach so laufen zu lassen, wie es in letzter Zeit und die letzten Jahrzehnte lief und zu hoffen, dass es irgendwann besser wird, sondern proaktiv zu werden und sie müssten wieder investieren. Also anstatt zu zentralisieren, Dezentralisierung. Das heißt, sie müssten anstatt Journalistinnen einzusparen, Journalistinnen anstellen. Die müssten in die Gemeinden wieder gehen, mit den Menschen vor Ort reden und die Menschen in die Zeitung quasi ziehen. Ja, also es gibt verschiedene Möglichkeiten, neue Lokalredaktionen zu eröffnen, anstatt die, wie in den letzten Jahrzehnten passiert, immer wieder also zu schließen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Das eine muss das andere nicht ausschließen, aber zum Beispiel auch Schülerinnen. Ja, also das digitale Format würde zum Beispiel erlauben, dass man Schülerinnen eine eigene Seite gibt, die sie dann gestalten können. Zum Beispiel, dafür braucht es dann natürlich auch Ressourcen. Oder auch Bürgerinnenformate, ja, dass zum Beispiel Bürgerinnen aus verschiedenen Dörfern ihre Geschichten erzählen. Sowas kann man im Rahmen einer Lokalzeitung, die könnte den Raum dafür bieten. Natürlich bietet das kein Ersatz für Lokaljournalismus. Aber ich glaube, dass gerade in Zeiten des Internets, wo wir Informationen aus allen Ecken kriegen und auch häufig gar nicht wissen von wem, dass die Lokalzeitung hier eine ganz wichtige Schlüsselrolle spielen könnte, weil sie einfach transparent sein muss. Man kennt sich. Die Journalistinnen kennen die Leserinnen. Und hier einfach genau diese Bindung zu haben und eben auch das Vertrauen. Das ist heutzutage, kann man das nicht aufwiegen mit Geld. Und um das auszubauen und auch gerade in der Junggeneration aufzubauen, glaube ich, braucht es Investitionen, die signalisieren, die Zeitung hier ist eben mehr als ein altbackenes Überbleibsel, sondern es steht für die Region und für die Menschen in dieser Region.
Kennen Sie Zeitungshäuser im In- oder im Ausland, die das versuchen oder wo man schon Effekte entsprechender Art beobachtet? Kann?
Ja, interessanterweise passiert es ganz selten in den traditionellen Verlagshäusern. Also die traditionellen Verlagshäuser lassen quasi dieses alte Geschäftsmodell Zeitung weiterlaufen und gucken immer, wie sie jetzt mit der Digitalisierung quasi umgehen. Die wirklich neuen, innovativen Projekte, das sind meistens Neugründungen. Also zum Beispiel in Ostdeutschland ist es Katapult. Das sind neue Projekte, die häufig auch Ideen haben, wie Finanzierungsmodelle anders funktionieren können. können. Vieles davon läuft auch digital. Also das, und deshalb meine ich, Zeitung muss nicht unbedingt gedruckt sein, sondern es geht darum, einen Ort zu haben, wo es Informationen aus der Region gibt. Die gibt, genau, also wie gesagt, diese Projekte gibt es, aber das sind meistens halt außerhalb dieser alten Verlagsstrukturen.
Mhm. Naja, das wäre ja auch gar nicht so ungewöhnlich, dass wenn sich neue Ideen etablieren, da neue Eigentümerstrukturen, neue Gesellschaftsstrukturen dahinter auch entwickeln. Ne? Das wäre ja ein Phänomen, was man auch in anderen Bereichen beobachten kann. Sie haben eben so am Rande gesagt, dass auch neue Finanzierungsmodelle dazukommen. Gibt es da auch Rezepte, wie man im lokalen, im ländlichen Raum, bei dem ja alle das Problem haben, dass die Finanzierungsquellen nicht so reich gesät sind, wie man da eine lokale Zeitung oder ein lokales Zeitungsmedium, wie auch immer man es nennen will, irgendwie am Leben erhält oder aufbauen kann? Ja. Aufbauen kann wäre ja sogar
aufbauen,
der Punkt.
Ja. Ja? Da würde ich, und das ist jetzt wieder wahrscheinlich ein Argument, was die Verlage nicht so gerne hören möchten, wenn ich von Investitionen rede, rede ich von langfristigen Finanzierungsmöglichkeiten. Also quasi, wie bekommen wir Menschen aus einer Region, die ihr Geld in verschiedenen Dingen anlegen können, dahin auch gerade in Zeiten des Internets für Informationen Geld zu bezahlen. Also für qualitativen Journalismus, ja, für journalistische Artikel, die eben nicht, die man nicht über Google finden kann, oder sondern für die man Geld bezahlt. Da muss es auch bei den Leserinnen die Bindung geben, von der ich halt spreche. Und das kriegt man eben nur über neue inhaltliche, über neuen Inhalt und gute Formate hin. Es gibt jetzt, wenn man wirklich nur sich die Finanzierung angucken möchte, gibt es verschiedenste Ideen, dass man das halt über Digitalabos, Entschuldigung, da fällt mir jetzt das deutsche Wort nicht ein, das können Sie nachher rausstreichen. Subscription ist ein Abo.
Abos,
doch, genau. Abo-Modelle. Es gibt auch die Idee, dass man es komplett kostenlos hält und nur auf freiwilligen Basis quasi so Bürgerinnenzeitungen baut. Und da bin ich allerdings ein bisschen kritischer, weil guter Journalismus braucht Strukturen. Wir brauchen, um wirklich auch die Zeit und das Geld, beziehungsweise Zeit und die Ressourcen zu haben, braucht es einen redaktionellen Raum. Das können Bürgerinnen allein nicht leisten in ihrer Freizeit, sondern es braucht eine Redaktion, es braucht das Gespräch, man braucht die Zeit und auch das Geld, um wirklich gute Geschichten auch zu schreiben. Und da ist dann häufig dieses, jetzt können Bürgerinnen den Journalismus übernehmen, glaube ich, ist nicht die Lösung, sondern es ist eine Ergänzung.
Ist das nicht auch dann so ein bisschen so ein Elitenproblem? Also die sich leisten können und die Strukturen finanzieren können, kriegen den Qualitätsjournalismus und alle anderen gehen in die sozialen Medien?
Ja, genau. Also es ist auf jeden Fall die Art und Weise, wie wir darüber reden, aber eben auch die Informationen, die wir konsumieren, ist auf jeden Fall ein Problem, was sich an der Gesellschaft und auch an der Schicht festmacht. Das Problem eben auch mit den sozialen Medien ist eben, es ist ja auch kein öffentlicher Raum. Auch die sozialen Medien sind große US-Konzerne, die mit unseren Daten Geld machen und die teilweise eben auch, und nicht nur teilweise, eben nach den Algorithmen schon mal aussortieren, was wir an Informationen überhaupt bekommen. Das heißt, wenn man jetzt all seine Informationen nur aus den sozialen Medien bekommt, lebt man in dieser Blase, in der wir eh schon leben, aber da noch mehr. Wir leben quasi in einer Informationsblase und kriegen gar nicht mit, was es sonst noch gibt. Und selbst wenn man jetzt kein Fan ist von einer analogen Zeitung, ja, aber in einer Zeitung ist es halt so, man blättert halt durch die Zeitung und liest, sieht halt, was es noch gibt. Nicht, dass man sich unbedingt dafür interessiert. Das ist wie, als würde man in eine Bibliothek gehen und läuft an den ganzen Büchern vorbei, die es noch gibt und klickt nicht nur einfach bei Amazon auf das Buch, was einen selbst interessiert. Und da, so ist man dann eben doch nochmal mit mehr Informationen ist denen ausgesetzt, als wenn man es jetzt nur in den sozialen Medien hat. Und das ist, es ist ein Problem. Dafür gibt es halt den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der hat einen Auftrag, eben diese Informationen zu liefern, auch an eine breite Öffentlichkeit, aber der kann es halt eben auch nicht allein. Und hier müssten eigentlich gerade auch Lokalzeitung und der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch zusammen gedacht werden.
Das ist interessant. Ich hatte nämlich eigentlich nicht vor, Sie auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk anzusprechen. Aber wenn Sie es jetzt selber machen, können wir ja mal kurz darüber nachdenken, wie groß und schwer der gerade in der Diskussion ist, wie sehr angegriffen sowohl die Inhalte, aber vor allem das Finanzierungsmodell ist. Ist es da überhaupt denkbar, dass für die Print-Variante, die ja dann doch auch wohl im Netz stattfinden wird, ähnliche Strukturen aufgesetzt werden oder ähnliche Finanzierungsmodelle gedacht werden? Man könnte ja aus dem Rundfunkbeitrag auch einen Medienbeitrag machen und irgendwie 5% teurer und 2% davon für Journalismus im ländlichen Raum. Ginge sowas überhaupt oder ist das mit unserer derzeitigen Gesellschaftsverfassung gar nicht zu machen?
So eine Modelle gedacht werden kann alles und so eine Modelle werden auch gerade diskutiert. Ich sehe es aktuell gerade nicht, dass es passieren wird. Einfach aufgrund der Tatsache, wie Presse aktuell organisiert ist und was es so einfach für Geschäftsinteressen an dieser Struktur, die es ja dann doch, die über Jahrzehnte gewachsen ist, was daran hängt. So. Deshalb sehe ich das gerade nicht. Was es gerade gibt, ist, dass eben die Verlage nach Subventionen oder bitte nein, ich will nicht sagen Subventionen, aber nach Förderung fordern oder danach fragen. Das sehe ich eher auch nicht, weil das wäre dann wirklich, also gerade eben die Staat und Presse müssen halt voneinander getrennt sein. Ich glaube, dass so die Diskussionen um so eine Art öffentlich-rechtliche Presse in Zukunft steigen werden. Also weil sich auch der Druck, den es auf Zeitungen gibt, aber eben auch auf dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, sich im digitalen Raum durchzusetzen, wird steigen. Und da glaube ich, wenn wir jetzt wieder zurückgehen zur Lokalpresse, müssen oder Lokalzeitungen oder Lokaljournalismus, wenn man es dann wirklich runterbrechen will, muss ich der Lokaljournalismus mal viel klarer darüber werden, wo er steht und was er zu bieten hat. So, und das ist nämlich genau das, was man bei Google nicht finden kann. Also mir wurde gesagt, dass jetzt gerade in Gera letzte Woche hier irgendwie Flugzeuge über Gera flogen und keiner wusste, wo diese, ziemlich tief im Tiefflug, keiner wusste, was diese Flugzeuge waren. Und natürlich googeln erstmal alle. Hätte es die OTZ nicht gegeben und hätte halt gesagt, was mit diesen Flugzeugen ist, hätte keiner gewusst, was quasi passiert. Und wenn man das weiterdenkt, ja, also wo kriegt man Informationen her zu dem, was direkt vor einem quasi passiert, von dem man aber nicht weiß, da ist der Lokaljournalismus ganz, ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, was halt passieren müsste, ist, dass man das weiter schärft und ausbaut. Genau nämlich das, was man im World Wide Web nicht finden kann.
Mhm. Also gut, öffentlich-rechtlicher Rundfunk passt nicht. Öffentlich-rechtliche Finanzierung ist im Moment auch nicht durchsetzbar. Dann gucken wir doch nochmal auf die sozialen Medien, die es ja parallel dazu gibt und die ja vielen jetzt schon als tatsächliche oder vermeintliche Informationsquelle dienen. Lässt sich da Honig draus saugen für die noch verbliebenen Lokaljournalisten, dass da eine Zusammenarbeit irgendwie beiden auch vom Niveau her vielleicht helfen könnte?
Was meinen Sie mit Zusammenarbeit genau?
Naja, vielleicht ein Austausch oder das Nutzen von in sozialen Medien generierten Informationen, die es ja unzweifellos dort auch gibt, für den klassischen Lokaljournalismus, für das Blättchen im Digitalen.
Ja.
Oder auch andersrum.
Ja, also das Blättchen im Digitalen kann es auch geben ohne soziale Medien. Also das Blättchen im Digitalen gibt es einfach auf einer Plattform. Was aktuell passiert, ist, dass halt einzelne Zeitungen eben auch in den sozialen Medien das Artikel geteilt werden und dass die eben auch in den sozialen Medien präsent sind. Die Kooperation, die es potenziell geben kann, die gibt es ja schon. Zum Beispiel Facebook ist da ganz groß. Also man darf wirklich die Rolle der großen Tech-Konzerne, also unter anderem Facebook, aber eben zum Beispiel auch Google, im deutschen Journalismus nicht unterschätzen. Also im deutschen Journalismus läuft aktuell nichts ohne Google. Es ist einer der Hauptfinanziers von journalistischen Projekten, von großen Verlagen, diese Google News Initiative. Also es geht im Prinzip, Journalismus ohne Google geht nicht, fast nicht. Also man sollte nie, nie sagen. Und mit Facebook ganz genauso. Die sind da sehr, sehr hinterher, journalistische Texte zu nutzen und eben auch ihren Newsfeed einzupflegen. Ich bin dem gegenüber kritisch, also weil es gibt kaum Transparenz dazu, erstens, was mit unseren Daten passiert, aber eben auch, wie Nachrichten aussortiert werden, also quasi wie in welchen Filtern wir leben oder in welchen Blasen. Und ich würde halt sagen, soziale Medien können nicht den redaktionellen Raum ersetzen. Also genau das, also gute Geschichten brauchen gute Menschen, die viel Zeit haben und Geld haben, die Ressourcen haben, um diese Geschichten zu schreiben. Und wie soziale Medien häufig irgendwie dargestellt werden, als sie sind so die Zukunftsträger der Zeitung, das sind sie nicht, das können sie nicht sein. Soziale Medien sind auch große US-Konzerne, denen es letztlich auch um Profit geht. Und das muss man immer mitdenken, wenn man auf Facebook ist und dort Dinge teilt oder Zeitungen oder Nachrichten liest, dass das eben nicht ein Raum ist ohne Geschäftsinteressen, sondern dass das ein man würde sagen, kurierter Raum ist, den wir nutzen können, aber für den wir auch mit anderen Dingen bezahlen als Geld.
Mhm. Wo ist denn Ihr Lieblingsraum für lokale Informationen? Haben Sie eine Regional- oder Lokalzeitung, von der Sie sagen, ja, da bin ich Fan oder die habe ich vielleicht sogar abonniert?
Naja, jetzt aktuell die Berliner Zeitung, weil ich auch für die Berliner Zeitung schreibe. Und da eben, die ist für mich ganz spannend, jetzt nicht nur als journalistische Perspektive, ich als Kolumnistin, sondern auch aus der Perspektive, was mit einer Digitalzeitung passiert. Also ich habe da nur das Digital-Abo, weil ich nicht in Berlin lebe und das für mich so keinen Sinn machen würde. Und es ist ganz spannend zu sehen, wie sich diese Zeitung ändert. Also wie auch immer wieder neue Formate ausprobiert werden, die manchmal funktionieren und manchmal funktionieren sie nicht. Und manchmal finde ich Sachen toll und manchmal denke ich mir so, jetzt echt? Aber also ich sehe, dass da ganz, ganz, ganz viel am Ausprobieren ist. Und es gibt halt, ich glaube, es gibt kein richtig und falsch. Was mir aber, wie gesagt, auch nochmal durch diese Zeitung und auch durch meine eigene Arbeit dadurch mit der Zeitung klar geworden ist, ist, wie wichtig es ist, Menschen zu haben, die in diesen Strukturen arbeiten können und dafür auch gut bezahlt werden. Als auch in den USA zum Beispiel, da war ich Bürgerin-Journalistin und habe eben eine kleine Radiosendung gehabt. Das war jetzt gar keine große Sache. Aber da basierte halt das ganze öffentlich-rechtliche, wenn man es denn so nennen möchte, Radiosystem oder das Rundfunksystem auf Freiwilligenarbeit. Und als Freiwilliger kann man nur so viel machen. Man kann eben nicht den ganzen Tag damit verbringen, sondern man macht es in seiner Freizeit. Und dann ist auch die Qualität dementsprechend. Und da ist mir zum ersten Mal so richtig klar geworden, was das eigentlich bedeutet, wenn wir die ganze Zeit davon reden, dass Menschen das irgendwie übernehmen können oder Bürgerinnenjournalismus. Das ist gut, aber es ist halt nicht die Lösung. Und jetzt nochmal auf die Frage, was lese ich? Also ich lese Berliner. das muss ich jetzt auch sagen, wahrscheinlich. Und lese aber auch, ehrlich gesagt, ganz, ganz viel querbeet. Genau, weil ich dann eher immer so themenabhängig, anstatt jetzt von einer Region.
Sehr schön, vielen Dank. Also können wir zusammenfassen, dass man für guten Lokaljournalismus, aber ja auch für guten großen Journalismus gute Leute braucht, gut ausgebildete Leute, gut finanzierte Strukturen. Hoffen wir mal, dass wir Lösungen für diese Probleme finden. Vielen Dank fürs Zuhören, sage ich, und auf Wiederhören bis zur nächsten Folge. Ich bin Kirsten Kramer. Sie finden diesen Podcast zum Nachhören überall da, wo es guten Podcast gibt, unter anderem also auf Spotify, Google Podcast oder Apple Podcast und selbstverständlich auch auf unserer Homepage unter www.tlm.de.